Ja, da ist in einer Nacht sind neben unserem Boot auf einmal Delfine aufgetaucht und sind um unser Boot rumgeschwommen. Haben uns dann eben klar gemacht, so hey, wir sind jetzt die zwei Letzten hier und von uns darf keiner mehr abspringen. Und wir mussten uns einfach ganz sicher sein, dass wir das beide noch wollen. Und das war so eine Situation, da schießt einem natürlich der Puls in die Höhe. Aber ganz schnell merkt man auch, okay, das bringt alles nichts. Wir sind hier alleine, es ist mitten in der Nacht. Wir müssen uns jetzt selbst hier irgendwie befreien von dem Riff. Und dann muss man halt klar denken und sich überlegen, was machen wir jetzt, okay. Sind da eben gerade durch sehr, ja, durch Gewässer gefahren mit sehr vielen Untiefen und kleinen Inseln. Und mir ist das passiert, was eben nicht passieren darf. Ich bin während meiner Wache einfach...
Herzlich willkommen zurück zum Off the Path Podcast. Ich bin Sebastian Canaves und dein Moderator hier. Jede Woche bringe ich dir tolle, spannende Gäste. Und das ist Folge 2 mit Vincent und den Segeljungs. Wir haben letzte Woche schon über eine Stunde über ihre Erfahrungen und über ihre Segelweltreise gesprochen. Und heute kommt Teil 2. Es geht spannend weiter. Wir steigen direkt rein in die Erlebnisse mit den Orcas. Ganz viel Spaß und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit wir weiterhin jede Woche so spannende Folgen veröffentlichen können. Mexiko, Baja California, ich glaube La Paz wart ihr sehr, sehr viel. Das ist der Ort, in dem ihr quasi so eure zweite Homebase irgendwie so aufgebaut habt. Und da gibt's einen Moment, neben dem, dass ihr eine gute Freundschaft da mit Einheimischen aufgebaut habt, mit den einen besser als mit den anderen. Gibt einen Moment, ihr habt Orcas zum allerersten Mal gesehen und dank euren Freunden habt ihr euch sie nicht nur von oben angeschaut, sondern ihr seid auch direkt reingesprungen. Lass uns über diese Erfahrung sprechen und diesen Moment. Das muss doch auch out of this world gewesen sein.
Ja, das war in der Tat ein echt verrückter Tag. Wir haben dort in La Paz, wie gesagt, hatten wir so ein bisschen unsere Homebase in Mexiko. Da gab es einen, es war eine größere Stadt und von dort sind wir mal so ein bisschen auf kleinere Trips gegangen, haben Inseln drumherum besegelt und einfach diesen Golf von Kalifornien eben erkundet und sind aber immer wieder nach La Paz zurückgekehrt und hatten dort eine richtige Freundesgruppe dann uns aufgebaut. Und an einem Tag sind wir mit Santiagos kleinem Fishing-Boat, der hatte so ein kleines Motorboot, sind wir alle zusammen rausgefahren zum Angeln, relativ früh morgens auch schon aufgebrochen. Und war erstmal so schon ein richtig cooler Tag. Und dann hatten wir gerade, ich war sogar gerade, glaube ich, an der Angel, hatte gerade noch einen Fisch an der Leine. Und dann kam irgendwie ein Funkspruch rein, den wir, Tim und ich, erstmal gar nicht verstanden haben, weil er auf Spanisch war und unser Spanisch nicht so gut ist, dass wir das verstanden hätten können. Aber wir haben schon gemerkt, unsere Freunde sind alle total aufgeregt und haben uns dann auch gleich gesagt, was Phase ist. Und zwar war das ein anderes Boot auf nicht so weit entfernt, auf der anderen Seite von der Insel, wo wir gerade waren. Espiritu Santo heißt die Insel. Und die haben dort Orcas gesichtet und haben uns quasi davon mitgeteilt. Und dann haben wir ganz schnell die Angeln eingeholt und sind dorthin geprescht mit dem Boot. Es waren, glaube ich, eine 10-Minuten-Fahrt oder so. Und ja, wir waren schon alle total irgendwie aufgeregt. Okay, sehen wir jetzt gleich Orcas? Und als wir dann dort waren und dieses andere Schiff gesehen haben, sind auch schon die Orcas auf uns zugeschwommen. Und wir waren alle völlig aus dem Häuschen. Und ja, Luis hat sich da schon irgendwie die Flossen angezogen, einer unserer mexikanischen Freunde, und die Taucherbrille ready gemacht. Und dann meinten sie, ja, wir springen da jetzt rein, weil so eine Chance, die hat man nicht so oft. Man muss dazu sagen, die haben alle Meeresbiologie studiert dort und waren alle erfahrene Taucher. Wir waren zu dem Zeitpunkt auch schon, würde ich sagen, auf jeden Fall Wassermenschen und waren viel am Freediven, haben dort auch in Mexiko unser Tauchschein gemacht, also hatten schon ein bisschen Erfahrung auch mit Haien zu tauchen und waren auch schon mit dem einen oder anderen Wal im Wasser, aber trotzdem mit einem Orca, Killerwal, wie man sie auch nennt, was irgendwie ein blöder Name ist, weil es definitiv irgendwie eine übertriebene, einfach ein falscher Name, glaube ich, ist für das, was es ist. Aber ja, wir haben uns dann entschlossen, oder unsere Freunde haben dann sich entschlossen, okay, wir springen da jetzt rein. Die Wale waren wirklich oben, es waren zwei Stück, zwei Orcas. sind da um unser Fischerbötchen rumgekreist und waren echt interessiert. Und Tim und ich hatten gar keine Sachen dabei. Santiago hat mir dann noch so eine Taucherbrille in die Hand gedrückt und auch wir hatten keine Flossen. Und dann sind wir aber reingesprungen. Ich hatte richtig Schiss, weil es war auch bewölkter Himmel. Da war es über 100 Meter tief. Also das Wasser war richtig schwarz und tief. Hast keinen Boden gesehen, nichts. Und dann sind wir da aber trotzdem reingesprungen mit einem 180er Puls und dann waren die Orcas auch auf einmal da, sind wirklich so von unten rangekommen und haben uns mehrmals dann so umkreist und wir haben richtig Interesse an uns gezeigt. Und obwohl ich am Anfang mega Schiss hatte, war diese Angst eigentlich sehr, sehr schnell weg, weil man sehr schnell gemerkt hat, die wollen uns jetzt nichts Böses, die sind nicht aggressiv oder ja, die nehmen uns zwar wahr und sind irgendwie interessiert und checken uns aus, aber die greifen uns jetzt nicht an oder so. Und dann konnte ich den Moment auch ziemlich genießen. Es waren nur wenige Minuten, es waren vielleicht 2-3 Minuten, in denen die Orcas bei uns geblieben sind, aber ja, ein unglaublich, unglaublich magischer und verrückter Moment, der auch völlig unerwartet kam.
Das kann ich mir vorstellen. Also ich finde Orcas, also ich bin noch nie mit Orcas geschwommen, aber ich habe Orcas schon oft gesehen und erlebt und das ist einfach immer, egal welcher Meeressäuger. Also, aber ich finde Orcas haben nochmal was total Majestätisches. Also wenn dieses Schwert, vor allem bei männlichen Orcas, wenn dieses Schwert durchs Wasser gleitet und so und dieses Schwarz-Weiße, wenn man manchmal im Wasser nur das Weiße sieht, wie es sich bewegt, das hat was. Und ich finde, die haben einfach eine ganz, ganz besondere Aura.
Ja, das weiß ich auch noch, dieses Weiß, dass man als immer, wenn sie auf einen zugekommen sind, das Wasser war dort auch nicht perfekt klar, hat man erstmal nur Weiß gesehen. Und dann hat sich so langsam der Körper quasi aus dem schwarzen Wasser geschält. Und er wurde klarer sichtbar. Und was man halt auch gemerkt hat, wie intelligent die sind. Also, dass sie wirklich, ja, man hat irgendwie gespürt, da ist ein denkendes Wesen dahinter, was mich gerade auf jeden Fall wahrnimmt und was auch irgendwie checkt, dass ich irgendwas anderes bin als er und was irgendwie verwundert ist, warum wahrscheinlich wir Menschen da jetzt gerade im Wasser sind, weil hat man noch nicht so oft gesehen. Und im Vergleich zu Haien zum Beispiel, Haie sind eher so ein bisschen desinteressiert. Also wir haben oft mit verschiedensten Haiarten auch schon viele Stunden im Wasser verbracht. Und die sind eher so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen dumm, aber die wirken so ein bisschen simpler gestrickt. Die schwimmen da ihre Linien lang und wenn sie dann auf einen treffen, dann schlagen sie auf einmal den Haken, weil sie irgendwie merken, ah, da ist irgendwas Großes, will ich nicht näher kommen. Und bei den Orcas und bei Delfinen auch merkt man, okay, da ist wirklich viel dahinter. Da ist irgendein sehr intelligentes Wesen dahinter, was Interesse zeigt und was neugierig ist und was kommuniziert. Man hört sie dann auch, wie sie mit ihren Artgenossen so Klickgeräusche austauschen. Also echt cool.
Ich war jetzt gerade in Costa Rica letzten Monat. Und da habe ich zwar keine Orcas gesehen, aber alleine, weil du das Klickgeräusch jetzt gesagt hast, also die Gesänge der Buckelwale unter Wasser, das habe ich nämlich einmal gehört beim Schnorcheln. Gesehen habe ich sie nicht. Ich habe sie dann über Wasser gesehen. Aber das zu hören ist einfach so unter Wasser, dieses Klicken oder halt eben dieses Singen, das ist alleine schon magisch.
Ja, das haben wir auch sehr oft gehört in der Südsee. Wir haben dort auch zweimal die Chance gehabt, mit Buckelwalen zu tauchen tatsächlich. Aber ja,
auch. Ihr seid mutiger geworden, das finde ich halt auch so. Das liest man in diesem Buch. Das ist richtig cool, weil es ist nicht nur die Reise, die ihr erlebt habt, es ist auch deine und eure Reise, also eure persönliche Weiterentwicklung. In allem, im Mut, in Erfahrung und so weiter, das ist das so, was man halt eben auch so mitnimmt, wie krass euch diese Reise verändert hat.
Ja, ich glaube, das ist es nicht unbedingt Mut, aber es ist halt mit steigender Erfahrung weiß man auch mehr, dass man sich Sachen mehr zutrauen kann oder Überfahrten, die Tim und ich gemacht haben, zum Beispiel, wo wir nach Mexiko gesegelt sind, wo wir zu zweit von Panama bis nach Mexiko gesegelt sind, nonstop. Abfuß der Barfußroute und all diese Grenzen auch gerade geschlossen waren, also alle anderen Länder in Mittelamerika konnten wir nicht ansteuern. Wir wussten also, wir mussten jetzt erstmal 2.500 Seemeilen durchsegeln, obwohl neben uns Land ist, obwohl da Nicaragua und Costa Rica und Honduras und was auch immer ist, werden wir dort nicht stoppen können. Und das hätten wir uns am Anfang der Reise niemals zugetraut, aber zu dem Zeitpunkt waren wir schon erfahren genug, dass wir wussten, hey, das packen wir auch, wenn das ein Brett ist, was da vor uns steht.
Mexiko war ja damals zu der Zeit das mittelamerikanische Schweden, also was für uns in Europa Schweden war, war ja Mexiko das für Mittelamerika. Da gab es ja so gesehen Covid nicht. Da konnte man sich frei bewegen. Denn ihr musstet ja auch vorher, wart ihr auch 14 Tage in Quarantäne vor dem Panama-Kanal. Ihr wart auf Curaçao, wart ihr auch, glaube ich, ein bisschen saß ihr fest. Also Corona spielt auch hier eine große Rolle. Ist ein großes Thema gewesen, was ich auch ganz cool finde, weil wir sprechen ja die ganze Zeit nur über diese Wasserabenteuer, über diese Erlebnisse auf dem Meer. Dabei habt ihr ja tatsächlich in diesen, ist ja auch eine lange Zeit, 5 Jahren, viel auch an Land erlebt. Ihr seid ja zum Beispiel auch von Mexiko nach L.A. geflogen und statt euch da ein Auto zu mieten für Zehntausende von Dollar, super kreativ, habt ihr euch ein Auto gekauft für 2.200 Dollar, habt euren Roadtrip durch die USA gemacht oder durch den Teil der USA und habt es dann nach, ich weiß nicht wie vielen Kilometern und wie vielen Wochen, für 1.800 Dollar wieder verkauft. Das ist einfach ein Geniestreich. Das ist einfach total, total geil, total cool. Man braucht natürlich für solche Geschichten Zeit und nicht nur Urlaub. Wie geil ist das denn? Also ihr habt auch wirklich viel erlebt.
Ja, das war echt eine coole Sache und das war auch eine total naive Idee erstmal. Es kam so zustande, dass wir nicht in die Südsee segeln konnten und noch eine ganze Saison warten mussten, deshalb lange Zeit hatten, eben noch auf dieser Seite des Pazifiks, also in Mexiko. Und da wir dort so lange Zeit hatten, dachten wir, hey, wir können doch noch einen Trip in die USA machen. Dort aber hinzusegeln ist mega schwierig, dafür braucht man so ein spezielles Visum. Deshalb lassen wir das Boot einfach in Mexiko, neben diesen ganz kurzen Flieger von La Paz nach L.A. ist nicht weit und besorgen uns dort ein Auto und machen einen Roadtrip durch die USA. Und als wir dann eben geschaut haben, was so Mietwagen oder auch besonders halt ein Van oder sowas kostet, haben wir gleich gemerkt, okay, können wir uns never leisten. Aber ja, haben schon mal gehört, in den USA gibt es ja viele Autos und vielleicht kann man da einfach ein Auto kaufen. Und dann haben wir uns auch zwar ein bisschen irgendwie online mal geschaut nach Autos, haben aber dann relativ schnell geschlussfolgert, okay, es macht keinen Sinn. Wir fliegen einfach hin und schauen dann dort, was wir dort finden. Und sind dann zu Fuß und mit Skateboards echt durch L.A. Gefahren, haben da lauter Autohändler abgeklappert, bis wir unser Auto dann gefunden haben. Das war aber, glaube ich, sogar über Craigslist von irgendwie ein privates dann. Und wir haben uns dann diesen GMC Safari Van gekauft für 2.200 Dollar, haben den dann noch irgendwo versichert, haben ihn aber nicht mehr gescheit angemeldet auch. Da gab es dann auch später mal ein Problem, wo uns die Polizei angehalten hat und uns erzählt hat, ja Leute, ihr wart nicht beim DMV, ihr habt das Auto nicht angemeldet. Da ging zum Glück gut aus und so, aber sind wir auch wieder naiv an die Sache rangegangen und hat uns aber ein riesen cooles Abenteuer beschert. Wir sind die ganze Westküste hochgefahren und dann durchs Inland wieder zurück über Vegas und in Grand Canyon dann zurück nach San Diego. Haben, glaube ich, 11.000 Kilometer oder sowas auf den Kahn draufgeschrubbt und ja, unser ESTA-Visum komplett ausgereizt mit 3 Monaten und haben ein richtig cooles Abenteuer im großen Abenteuer nochmal erlebt. Für relativ wenig Geld, ja.
Ja, total irre. Also, ne, also all diese Sachen, ihr habt ja auch in Marokko, habe ich ja vorhin erzählt, auch Roadtrips gemacht. Ihr habt also schon auch an Land euch immer die Zeit genommen und einige Länder so erlebt. Wie fühlt es sich an, wenn man aus Bad Tölz kommt, aus dieser doch relativ kleinen, überschaubaren Gemeinde? Du kommst doch nicht mal direkt aus Bad Tölz, sondern
halt irgendwie außerhalb von Dorf. Das ist ein 2000 Einwohner-Dorf in der Nähe von Bad Tölz, genau.
Und wenn man daherkommt, da aufgewachsen ist und dann zweimal den Atlantik überquert hat und dann gerade den Pazifik überquert hat und irgendwo auf Tahiti ankommt.
Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum? Nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Und man ist ja so sehr in diesem Rhythmus, aber denkt man dann manchmal drüber nach, wo man herkommt und was man schon geschafft hat und was ist das für ein Gefühl?
Ja, natürlich war man dann schon in dieser Welt drin und es wurde dann auch zum Alltag natürlich.
Das ist ja auch normal, genau.
Wasser zu sein, genau, es ist dann auch eine gewisse Normalität. Aber man hat schon oft die Momente auch, wo man sich so denkt, wow, das ist alles ganz schön crazy und das ist echt verrückt, dass wir hier gerade hier sind und das alles erleben dürfen. Und auch sehr schnell aber kam auch diese Erkenntnis eigentlich, so als wir Europa verlassen hatten, schon viel früher als die Südsee, kam auch diese Erkenntnis, so was wir für ein wahnsinniges Privileg haben, dass wir überhaupt so weit denken konnten, während der Schule uns zu überlegen, was wir jetzt für eine krasse Reise machen wollen, dass man da überhaupt dran gedacht hatte, weil das halt für die meisten Menschen überhaupt nicht in irgendeiner Weise möglich wäre, dass man so groß vielleicht erstmal träumt, weil erst auch so finanzielle Sachen das gar nicht ermöglichen oder ja, was auch immer, oder weil man nicht den richtigen Pass hat und gar nicht in so viele Länder einreisen darf. Und das wurde mir auf jeden Fall sehr schnell bewusst, wie groß dieses Privileg ist, dass wir ja überhaupt so einen großen Traum uns träumen dürfen und ihn dann sogar auch verwirklichen können. Und ja, es gab schon oft da den Moment auch, wenn man dann, wie gesagt, auf irgendeinem Südsee-Atoll gerade steckt und ja, schon auch irgendwie stolz war und aber auch einfach wahnsinnig happy war, so was alles passiert ist in den letzten Monaten oder in der letzten Zeit, was wir schon alles erleben durften und was noch alles so vor uns steht. Also ja, das konnte man schon öfter auch aktiv sich vor Augen führen und auch genießen und den Moment auch wirklich mal so als so krass, wie er halt wirklich auch war, dann auch wahrzunehmen, obwohl es ein bisschen Alltag wurde.
Das ist halt, das ist das Besondere, ne? Weil wenn man so lange unterwegs ist, dann ist ja so eine krasse Normalität, wie für mich als Reiseblogger, ich bin seit 2011 aktiv, habe hunderte Länder bereist, Millionen von Kilometern auf der ganzen Welt halt irgendwie gesehen und erlebt. Und dennoch muss man sich ab und zu mal, also es ist so normal, dass man sich trotzdem aktiv dazu entscheiden muss, diese kleinen Momente zu feiern und wahrzunehmen, ne? Du hast jetzt gerade, ich glaube, es ist gerade ein ganz guter Moment dazu, das jetzt anzusprechen, weil du das Finanzielle jetzt gerade angesprochen hast, dass man sich das leisten kann und vor allem so als junger Mensch leisten kann. Und ihr wart schon auch sehr kreativ in der Art und Weise, wie ihr das alles in die Wege geleitet habt. Kannst du uns dazu ein bisschen sagen, weil diese Folge ist auf so vielen Ebenen, finde ich, spannend. Und ich hoffe, dass die Hörer das auch so sehen, weil es hier nicht nur um eine reine Reise geht, die sehr lange stattgefunden hat, sondern es ist auch eine inspirierende Folge, vor allem für junge Menschen, die halt eben vor dem Punkt stehen, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben und welche Möglichkeiten gibt es da eigentlich? Und selbst wenn Segeln jetzt jemanden nicht so wirklich interessiert, gibt es einen doch eine Idee, was da draußen alles auf einen warten könnte, wenn man sich traut und wenn man halt Wege findet, das alles irgendwie zu finanzieren. Wie habt ihr das gemacht?
Ja, also bei uns war schon von Anfang an klar, wir wollen das Ganze laufend finanzieren, indem wir eben Social Media machen, indem wir Videos machen und auf YouTube hochladen. Das war eh schon irgendwie unsere Leidenschaft. Wir haben alle gerne fotografiert und haben eh schon eben so kleine Filme zusammengeschnipselt, die wir am Anfang noch gar nicht hochgeladen haben, aber irgendwann haben wir eben dann auch mal so unsere Fahrradtour einfach auf YouTube hochgeladen und fanden es lustig, dass da ein paar Kommentare kamen und dass da eben sich Leute für interessiert haben. Deshalb war relativ klar von Anfang an, dass das quasi unsere Finanzierungsmöglichkeit wird während der Reise, und da haben wir ein großes Potenzial drin gesehen. Und trotzdem hatten wir am Anfang natürlich kein Kapital, so, wir brauchten ein Boot. Und
ihr wart gerade 18 geworden. Also wenn der eine oder andere, seitdem er 14 ist, gearbeitet hat, da bleibt jetzt nicht wirklich, da ist nicht so viel Geld übrig, um sich ein Boot zu kaufen.
Genau, also wir hatten keine Kohle, keine Erfahrung eigentlich und kein Boot. Und dann haben wir einfach mal diese Idee so ein bisschen in die Welt getragen, haben das eben ganz vielen Leuten erzählt. Wie gesagt, auf dieser kleinen Kinopremiere haben wir es auch einfach mal so verkündet, als nächstes segeln wir um die Welt. Und eben auch schon immer mit der Idee, vielleicht findet sich ja irgendwer, der uns Geld leiht oder der einfach investiert in unsere Idee. Und glücklicherweise kam es dann dazu, dass Tims Bruder, der Marian, dass der die Idee so cool fand, und da er selber, der war zu dem Zeitpunkt Profi-Kitesurfer und hat selber auch schon ja mit Social Media ein bisschen was am Hut gehabt, und der hat eben auch das Potenzial darin erkannt, dass das auch funktionieren kann und ja, dass die Idee irgendwie verrückt, aber cool genug und auch ausgereift genug ist, dass es irgendwie funktionieren könnte. Und dann hat er uns tatsächlich Startkapital zur Verfügung gestellt und uns quasi Geld geliehen, dass wir die Aira kaufen konnten. Heißt, wir sind Schulden eingegangen, die, ja, erst, was natürlich auch ein großer Schritt ist, Schulden aufzunehmen in so einem jungen Alter. Aber wir waren natürlich zu fünf oder zu vier, beziehungsweise zu fünf zu dem Zeitpunkt. Und das war, glaube ich, das war unser Riesenvorteil, dass wir halt so eine eingeschweißte Clique waren. Und wenn man sowas alleine durchziehen will, ist es schon schwieriger. Ich sage nicht, es ist unmöglich und soll jeder bitte machen. Und ich habe da einen riesen Respekt vor. Aber für uns war das, glaube ich, so viel leichter, dass wir halt einfach zu viert beziehungsweise zu fünft waren und da alle an einem Strang ziehen konnten.
Und hat er euch das Geld geliehen oder investiert?
Nee, er hat uns das Geld geliehen und wir haben das eben auch wieder zurückgezahlt.
Okay, er hat ihn zurückgezahlt. So, und dann hast du Social Media habt ihr dann gemacht und halt mit einem Plan da rangegangen. Also jetzt weiß ich ja natürlich, wie viel Geld man mit Social Media verdienen kann. Ich weiß aber auch, wie viel Arbeit Social Media ist. Und das ist den Leuten meistens nicht bewusst, bevor sie sowas anfangen. Und vor allem, wenn man halt das einfach nur konsumiert.
Ja.
Ihr habt euch hauptsächlich auf YouTube konzentriert. Da gibt ja das YouTube-Partnerprogramm, wo man mit Werbung finanzieren kann.
Ja.
Ich glaube, ich hatte vorhin mal nachgeschaut. Also euer erfolgreiches Video hat irgendwie 120.000 Views, glaube ich, gehabt. Ihr habt eine richtig starke Community mit 70.000 Followern aufgebaut. Wie viel Arbeit und Zeit hat das gekostet, das aufzubauen? Denn wir sprechen ja jetzt auch nochmal von einer Zeit, das ist ja pre-Starlink. Also heutzutage kann man ja, wenn man 2025, 2026 eine Weltreise mit einem Segelboot macht, dann kann man sich ja für $50 oder $80 im Monat Starlink holen und hat mehr oder weniger auf der ganzen Welt Internet. Das habt ihr ja nicht gehabt.
Das stimmt. Also auf jeden Fall ist es viel Arbeit, und uns war von Anfang an klar, hey, wenn wir wirklich eine Reichweite aufbauen wollen, dann müssen wir konstant posten, dann muss da irgendwie mindestens einmal die Woche ein Video kommen. Das haben wir oft geschafft, manchmal auch nicht geschafft, und teilweise auch haben wir dreimal die Woche gepostet. Also das war schon uns klar, dass das Arbeit ist, dass wir hier konstant Videos abliefern müssen, dass da auch was draus werden kann, dass wir damit ein Einkommen generieren können und dass wir auch eine Community aufbauen können, weil man muss, wenn man die Leute mitnehmen will, dann muss man sie auch wirklich mitnehmen, und das haben wir auch gemacht. Wir haben echt diese ganze Reise dokumentiert. Und ja, es war viel Arbeit, und genau das Thema Internet ist auf jeden Fall spannend. Das waren sehr viele Stunden, die wir in irgendwelchen Cafés gesessen haben, um Uploads zu machen mit WLAN, aber auch einfach ständig irgendwelche SIM-Karten kaufen, wo wir halt dann mobile Daten hatten. Also da ist auch Geld draufgegangen. und sehr viel Zeit einfach. Ja, das war oft ein Struggle, erinnere ich mich. Besonders diese Uploads, weil es halt einfach Gigabytes sind, die man da hochladen muss. Und man kennt es ja auch, Download ist oft ein bisschen besser als ein Upload. Und wenn man dann irgendwie so ein Medium, gutes Internet hat, was zum Surfen ganz gut funktioniert, dann dauert ein Upload manchmal auch 12 Stunden. Also ich erinnere mich auch, dass wir echt so Nächte dann uns abgewechselt haben. Jeder muss 3 Stunden mit dem Laptop da sitzen und im Hafen WLAN quasi das Video hochladen. Das waren echt wilde Sachen dabei. Mittlerweile, wie du sagst, haben die alle Starlink. Da muss ich aber sagen, ich bin saufroh, dass wir keinen Starlink an Bord hatten, weil ich es wahnsinnig befreiend fand. Und kann ich für Tim und mich sprechen, dass wir auch oft kein Internet hatten. Das war so eine schöne Zeit, wenn wir einfach auf See waren und Handy jetzt aus, funktioniert nicht, wir können damit Musik hören, aber mehr auch nicht. Und besonders auf diesen großen Überfahrten sich auch so entkoppelt zu fühlen von der Welt und so wenig mitzubekommen. Und das Einzige, was wir irgendwie haben, ist unser Satellitentelefon, wo wir mal eine E-Mail schreiben können und wo wir Wetterdaten abrufen können. Aber das ist auch total kompliziert. Eine Mail zu senden dauert irgendwie eine halbe Stunde. Also man ist wirklich weg. Man ist einfach da draußen auf dem Meer und man hat keinen Kontakt zur Außenwelt und man hat nicht die ganze Zeit diesen Input. Und wir haben da wirklich so viele Bücher durchgelesen und man verbringt so viel Zeit einfach nur, um aufs Meer zu schauen und nachzudenken und im Moment zu sein. Und wenn ich mir heute vorstelle, wir hätten da irgendwie Starlink gehabt und ich hätte mein Handy da öffnen können und auf Instagram gehen können, das wäre zwar aus einer Content-Sicht mega cool gewesen. Wir hätten Livestreams machen können mitten auf dem Pazifik und hätten Reels posten können. Das wäre sicher gut gewesen für die Marke Segeljungs quasi. Aber für die persönliche Experience bin ich wahnsinnig froh, dass wir da noch in dieser Pre-Starlink-Zeit unterwegs waren.
Das kann ich so gut verstehen. So gut verstehen. Also tatsächlich, mein Job ist ja auch, die ganze Zeit online zu sein und halt eben diesen ganzen Content zu posten. Und ich fliege relativ gerne, weil ich da oben kein Internet habe. Und ich finde es ganz, ganz schlimm, dass Starlink jetzt auch in die Flugzeuge kommt und dass man halt von da aus arbeiten kann, weil das einfach so 12, 13 Stunden sind, wo ich halt einfach offline sein kann. Natürlich, du hast ja gesagt, Handy aus. Man kann, aber es ist was anderes, ob es da ist oder ob es nicht da ist. Ne? Also, ob ich mich da jetzt aktiv für entscheiden muss, offline zu sein oder ob es einfach nicht geht und ich dadurch halt auf eine andere Art und Weise gezwungen bin, die Momente zu genießen.
Ja, und es gibt dann, also auch abgesehen von diesem, ich könnte ja, selbst wenn man irgendwie sich dazu entscheidet, man macht das Handy aus, es ist schon auch eine Magie, dass man, das macht das Abenteuer auch nochmal abenteuerlicher, wenn man eben ein bisschen limitierten Kontakt zur Außenwelt hat, wenn es auch gar nicht so leicht ist, jetzt mal irgendwie Hilfe zu rufen. Also es ist ja wirklich dann nur dieses Satellitentelefon, da können wir Notrufe absetzen und sowas, aber das, ich meine, wenn man jetzt 5 Dekaden zurückgeht, wo es auch noch nicht irgendwie so Wetterbericht gab, den man irgendwie über Satelliten abrufen konnte, da war das Ganze nochmal abenteuerlicher oder wo auch die Navigationselektronik noch nicht da war, sondern man noch manuell mit Karten navigiert hat. Dieses ganze Segelthema wird durch die ganze, also jetzt speziell mal auf Segeln bezogen, je mehr Technik, desto leichter wird das Ganze auch. Drum machen es mittlerweile auch viel mehr Menschen. Es ist viel zugänglicher. Wir wissen viel mehr auch über das Wetter. Wir wissen auch, dass man so eine Atlantiküberquerung in den Wintermonaten relativ sicher, relativ sicher vonstatten geht, weil da keine Hurricanes und sowas sind. Das war einfach früher alles noch viel ungewisser und viel abenteuerlicher. Und natürlich wird es mit jedem Stückchen Technik, was dazukommt, irgendwie weniger abenteuerlich.
Absolut. Bootskauf kann jetzt mit ChatGPT halt gemacht werden. Und dann kauft man halt vielleicht, dann hätte man so ein Boot vielleicht nicht gekauft und man hat keine Ahnung gehabt. Aber das macht das Abenteuer ja auch erst zum Abenteuer.
Ja, genau. Dass so ein bisschen, dass wir doch wenigstens ein bisschen analoger unterwegs waren. Und es ist schon ein Riesenschritt, einfach auf einmal all the time unbegrenzt Internet an Bord zu haben. Das macht viele Sachen, auch so Sachen wie Wetterbericht und so, viel leichter. Wir haben alle 3 Tage irgendwie ein Wetterupdate bekommen. Jetzt kann man halt einfach live quasi in der Windy-App die ganze Zeit nachvollziehen. Was cool ist für die Navigation und was einem den einen oder anderen Sturm erspart, aber das Abenteuer ein bisschen schmälert.
Ihr seid dann Ja, ich habe so viel erlebt, dass es einfach echt schwer ist, diese ganzen verschiedenen kleinen Momente halt eben rauszusuchen. Und du kannst auch immer gerne irgendwie eine Anekdote rausholen, wenn ich sie jetzt nicht erwähnen sollte. Ich habe am Anfang mal eine Sache angesprochen, Djibouti, der Motor. Und das finde ich halt eben auch, was so eine Reise mit einem macht. Man muss ja nochmal zurückgehen. Zu dem Zeitpunkt seid ihr dann schon fast 23 oder ihr seid schon 23. Ihr habt die Reise mit 18 angefangen, ohne Mechanikerlehre, ohne Segelerfahrung. Und ich glaube, Tim war es, der dann zum Schluss nach Hamburg geflogen ist, weil euch der Motor mal wieder um die Ohren geflogen ist, so gesehen, um dann einen Crashkurs zu bekommen, wie man einen Motor in Djibouti auseinandernimmt und wieder zusammenbaut und wie man repariert und so weiter. Nimm uns mal bitte in diesen Moment oder in diese Situation mit rein.
Ja, das war eine sehr verflixte Situation. Und zwar sind wir eben in Djibouti angekommen, ein ganz kleines Land in Ostafrika am Eingang zum Roten Meer.
Sehr gebeutelt.
Sehr gebeuteltes Land, genau, und die ganze Region. Und ja, wir sind dort angekommen mit dem Vorhaben, dort nur kurz anzuhalten, aufzuproviantieren, die Tanks aufzufüllen und dann die Reise durchs Rote Meer anzutreten, wo wir auch schon ein bisschen spät dran waren eigentlich, weil die vorherrschenden Winde dort von Nord nach Süd wehen und wir quasi von Süd nach Nord, also gegen den Wind ansegeln müssen und das mit fortlaufender Zeit quasi immer stärker wurde oder die Bedingungen immer suboptimaler wurden. Also wir wollten eigentlich schnell los von Djibouti und sind dort dann aber angekommen mit dem Problem, dass uns der Motor kurz vor Ankunft ausgefallen ist. Wir sind dann in die Bucht gesegelt, haben unter Segeln geankert und waren dann eben in wieder so einer Situation, wie ich sie vorhin angesprochen habe, die man dann einfach annehmen muss, wo sich auf einmal alles ändert, wo man die ganzen Pläne, die man eigentlich so hatte für die nächste Zeit, über den Haufen wirft und ja, ein Problem lösen darf. Und tatsächlich haben wir dann relativ schnell lokalisieren können. Also ich muss sagen, auch Tim ist bei den ganzen Motorsachen deutlich fitter gewesen als ich. Wir haben dann relativ aber schnell rausgefunden, was das Problem ist. Das war so eine kleine Kupferhülse an den Einspritzdüsen, die ein Leck hatte und dadurch ist Kühlflüssigkeit in den Motorblock gekommen. Also ein ziemlicher Super-GAU. Du willst kein Wasser oder du willst nichts anderes außer Diesel im Motorblock haben. Der ganze Motorblock war quasi geflutet mit Kühlflüssigkeit. Und ja, da waren wir erstmal echt vor so einem Scherbenhaufen gestanden und haben dann eben überlegt, hey, was können wir machen? Ersatzteile hier besorgen, no chance. Vernünftigen Mechaniker besorgen, der diesen speziellen Motor jetzt reparieren kann, haben wir versucht. Wir haben geschaut, ob es irgendwo einen Volvo Penta Reparier-Shop gibt. Gab es leider nicht, haben wir nichts gefunden und auch keinen anderen vernünftigen Mechaniker.
Und dann hat auch in den umliegenden Ländern nicht.
Genau, wir haben dann in den umliegenden Ländern auch geschaut, was da so gibt, aber auch halt wenig in Äthiopien und Eritrea, da war nicht viel da, was uns hätte helfen können. Und dann war unsere erste Idee, wir schicken den Zylinderkopf, also diesen ganzen Block zurück nach Deutschland. Wir hatten zu dem Zeitpunkt auch noch einen Mitsegler an Bord, den Paul, der eigentlich mit uns weiter bis nach Ägypten segeln wollte, der sich aber dann dort erschlossen hat, er fliegt jetzt zurück nach Hause, weil seine Zeit begrenzt ist und er, ja, die Aussicht war so, dass wir hier eine Zeit feststecken, bis das alles repariert ist. Heißt, wir sind dann mit ihm zum Flughafen gefahren und haben ihm den Motorblock, der irgendwie 35 Kilo gewogen hat, haben wir davor in so eine Holzbox eingepackt und wollten, dass er den dann mitnimmt im Flieger, damit er den nach Deutschland bringt, der dort repariert werden kann und dann schicken wir ihn zurück. Das hat aber nicht geklappt und dann haben wir auch noch andere Wege versucht, den irgendwie nach Deutschland zu bringen. No chance, am Ende auch mit Zoll und sowas, wären einfach nicht gegangen. Heißt, wir standen vor dem Problem, wir haben diesen kaputten Motor, wir haben niemanden, der ihn reparieren kann, wir haben keine Ersatzteile und wir sind in Djibouti. Und wir hatten aber Kontakte in Deutschland zu Volvo Penta direkt oder zu einem Volvo Penta Vertriebler in Hamburg. Und haben dann mit dem den Plan ausgeheckt, dass Tim quasi nach Hamburg fliegt, um die Ersatzteile dort abzuholen und gleichzeitig er dort eben an einem vergleichbaren Motor einen kleinen Crashkurs kriegt, wie man diese Reparatur vornimmt. Und dann kam Tim zurück nach, ich glaube, er war eine gute Woche in Deutschland. Es hat auch wieder ein bisschen länger gedauert, alles, bis dann die Ersatzteile dort da waren. Und kam dann zurück mit einer sehr langen Anleitung mit den Ersatzteilen und mit Spezialwerkzeug, dass man das alles so, ja, lösen kann. Und dann ging es los, diese, ja, Operation am offenen Herzen. Haben da echt den ganzen Motor zerlegt und wieder zusammengebaut und dann gehofft, dass es funktioniert. Und erst ging er auch nicht. Er hat nicht, ist nicht angesprungen. Ich erinnere mich noch, wir saßen da echt dann völlig deprimiert, auch abends im Cockpit und waren so, hey, fuck, wenn das jetzt nicht klappt, dann endet unsere Reise hier. Und wir sind so kurz vor eigentlich Vollendung der Weltumsegelung. Und die letzte Hürde steht uns eigentlich bevor. Das Rote Meer ist zwar noch ein Brett, aber dann kommt nur noch der Suezkanal, dann sind wir im Mittelmeer und dann sind wir in Europa. So. Aber wenn wir das Ding jetzt hier nicht zum Laufen kriegen, dann wird das alles nichts. Und in der Nacht haben wir richtig schlecht oder wenig geschlafen. Und am nächsten Morgen, ich kann es nicht mehr genau sagen, ob wir da haben wir noch mal irgendwas Kleines haben wir noch mal verändert und dann ist das Ding dann tatsächlich angesprungen und wir haben Freudenschreie in die Luft gesendet und waren echt richtig euphorisch, dass es geklappt hat, hatten aber trotzdem noch Angst, dass natürlich noch irgendwas passieren kann, dass halt nicht alles, ja, dass nicht alles perfekt sitzt. Haben den Motor dann ein paar Stunden laufen lassen und uns dann entschieden, okay, der lief jetzt ein paar Stunden im Leerlauf, wir packen es, wir hauen jetzt ab. Und haben dann noch, glaube ich, aufproviantiert und sind dann am nächsten Morgen, haben dann alles noch erledigt, sind ausklariert, haben uns die Stempel in die Pässe geholt und sind dann am nächsten Tag abgehauen. Und hatten dann eine echt wilde Tour auch durchs Rote Meer noch vor Ort, wo der Motor auch nochmal ordentlich leisten musste, besonders im Golf von Suez, wo wahnsinnig viel Schiffverkehr ist und wo auch schwierige Windbedingungen sind, sehr eng, man kann dort nicht segeln. Wir mussten dann die letzten Meilen dort unter Motor fahren und ja, da haben wir auch echt viel gebankt, dass er nicht ausfällt, aber mit der Zeit haben wir immer mehr Vertrauen wieder in ihn gewonnen und ja, haben uns auch aus diesem Dilemma irgendwie befreit, ja. Das war echt, war wieder so ein Hoch, was auf ein wahnsinniges Tief gefolgt ist und was sich dadurch viel, viel krasser angefühlt hat.
Ist eine krasse Achterbahnfahrt und eine Reise, ne?
Ja.
Wie oft standet ihr vor der Frage, standet ihr vor der Frage manchmal bis hier, also das war's vielleicht, lass uns aufhören, ist es das alles wert?
Ich glaube nur eigentlich das einzige Mal, wo wir uns die Frage ernsthaft gestellt haben, ob wir aufhören sollen, war, wo Tom ausgestiegen ist als Zweit, also wo Tom quasi kurz nachdem Michi ausgestiegen ist, sich auch dazu entschlossen hat, aufzuhören und wo Tim und ich dann nur noch zu zweit da standen und uns ernsthaft gefragt haben, ob wir das zu zweit erstmal hinkriegen, ob wir dieses Boot auch handeln können, weil es ein sehr großes Schiff war. Die Aree hat 57 Fuß, 20 Meter Mast, richtig viel Segelfläche, ist ein sportliches Schiff. Und da haben wir erstmal schon ein bisschen gezweifelt, ob wir das packen auch zu zweit und ob wir das auch wollen. Und das war, glaube ich, das einzige Mal, wo wir wirklich so ein bisschen, wo wir in Betracht gezogen haben, dass vielleicht die Reise zu Ende sein könnte. Danach würde ich sagen, nie wieder. Also egal wie, auch nicht. Wir haben uns, ist egal wie scheiße die Situation war. Wir haben nie dran gedacht, dass wir jetzt aufhören. War schon immer klar, wir beißen uns da durch. Auch wenn es echt kacke war. Und das letzte Weihnachten, wo du ansprichst, da haben wir, Tim und ich, uns mal richtig zerstritten. Wahrscheinlich einer der schlimmsten Streits so der Reise. Aber trotzdem war da auch klar, wir machen weiter. Und da haben wir auch dann gesagt, okay, dann gehen wir uns mal jetzt ein paar Tage aus dem Weg und wir müssen mal beide den Kopf frei bekommen. Und haben ja auch wieder irgendwie nach einer Lösung gesucht dann da quasi für. Also wir haben einfach gemerkt, okay, wir können uns gerade nicht sehen, also machen wir jetzt mal ein bisschen Abstand und haben dann danach aber wieder zueinander gefunden.
Man muss sich ja auch bewusst sein, man lebt auf 14 mal 4 Metern, 10 mal 4, wie ich weiß nicht, wie groß war euer zweites Boot?
17 Meter Aber, und an der breitesten Stelle so 4,8 Meter, aber es ist schwierig, das in Quadratmetern auszudrücken.
Aber ja, aber es ist ja egal. Man lebt auf sehr, sehr engem Raum und geht sich halt auch extrem auf den Sack und man hat wenig Privatsphäre, außer man geht in seiner, man ist in seiner kleinen Kajüte halt irgendwie so, so drin. Und ich meine, man geht sich ja schon auf die Nerven, wenn man halt in einer Beziehung ist und zu Hause ist und ne? Also man ist ja die ganze Zeit zusammen. Das ist ja die krasseste Beziehung, die man wahrscheinlich jemals geführt hat. Krassere Beziehung, als man die zu den eigenen Eltern hat, zu den eigenen Geschwistern und sonst was. Ihr habt einfach 5 Jahre auf engstem Raum gemeinsam gelebt und natürlich geht man sich auf die Nerven und streitet man sich und man hat Meinungsverschiedenheiten und man kann sich nicht aus dem Weg gehen.
Ja, ja, ich sage immer, wir haben echt 5 Jahre unser Leben eigentlich geteilt, so, und es gab wenige Tage, an denen wir uns nicht gesehen haben, und von dem her ist es schon irgendwie auch erstaunlich, dass es so gut ging. Also manchmal denke ich mir das auf jeden Fall, wenn man auch Geschichten von anderen Leuten hört, die irgendwie zusammen auf Reisen waren, wo es halt eben nicht geklappt hat, gibt es ja oft genug, wo sich echt Menschen stark zerstreiten und auch auf kleinen Trips, wo nach ein paar Wochen schon irgendwie die Luft so dick ist, dass man sagt, man trennt sich jetzt. Ich glaube, was uns da doch sehr zusammengehalten hat, war dieser gemeinsame Traum und immer auch das Wissen, was wir hier gerade erleben, ist mega cool, und diese gemeinsamen Erlebnisse, die wir halt immer wieder hatten. Also schwierige Phasen waren auf jeden Fall Phasen, wo wir eher Probleme hatten gerade, wo wir eher an irgendeinem Ort festgesteckt haben, wo es gerade nicht weiterging. Das war natürlich eher die Momente, wo wir uns mal auf die Nerven gegangen sind, aber sobald wir dann wieder unterwegs waren, coole Sachen erlebt haben, davon haben wir extrem gezehrt, und das hat uns eigentlich, ja, kept us going.
Ja. Aber das ist total super. Also ihr habt dann den Suezkanal gemacht, das ist ja quasi ein Menschenwunder, was die Menschen in Panama und in Suez gebaut haben, dass wir halt einfach Kontinente durchqueren können mit einem Boot und dadurch halt eben so viel Zeit sparen. Und man dann im Mittelmeer ankommt, was ist das für ein Gefühl, dann in so einem, ja, so wieder fast zu Hause zu sein. Ne? Im Vergleich zu dieser langen Strecke, die ihr gemacht habt über die Jahre, ist das ja wirklich nur noch ein Katzensprung bis nach Hause.
Das war wirklich ein toller Moment. Der Suezkanal ist tatsächlich erstmal ziemlich unspektakulär im Vergleich zum Panama-Kanal. Im Panama-Kanal wird man erstmal hochgeschleust, irgendwie 19 Meter über mehrere Schleusen, und dann ist man auf diesem Gatunsee. Nur kurz dazu, und dem Suezkanal fährt man einfach durch, weil Mittelmeer und Rotes Meer eben auf dem gleichen Level sind, da muss man nichts schleusen. Drum irgendwie auch unwirklich, weil man einfach so einen Tag durch so einen Kanal schippert und dann ist man auf einmal im Mittelmeer, und das fühlt sich auch irgendwie absurd an. Und tatsächlich dachten wir auch erstmal so, jetzt haben wir es geschafft und unser nächstes, jetzt sind wir im Mittelmeer, easy going. Wir haben dann aber erstmal richtig auf die Schnauze bekommen, tatsächlich im Mittelmeer, und hatten damit echt Schwerwetter zu kämpfen. Wir sind dann direkt nach Athen gesegelt und waren dann noch 5 Tage auf dem Mittelmeer unterwegs. Echt, wurden echt da geknechtet, hatten echt heftige Nächte da. Und dann die eigentliche richtige, der Ankunftsmoment war dann Athen. Also diese Stadt zu sehen und dann in diesen großen Hafen einzufahren und so zu merken, hey, wir sind in Europa angekommen, und man geht dann vom Schiff und sieht irgendwie Cafés und man sieht so europäische Kultur und so eine altgewachsene Stadt. Ich meine, Athen ist natürlich auch die perfekte Stadt irgendwie, um wo anzukommen. Eine der ältesten Städte Europas so. Und das war so ein richtiges Gefühl von, hey, we did it, obwohl wir noch nicht mal die Weltumsegelung dort geschafft hatten, aber das war ein unglaublich toller Moment, so zu merken, hey, wir sind wieder in dem Kulturkreis auch angekommen, wo wir herkommen, und wir fühlen uns hier irgendwie auch verbunden, und obwohl ich noch nie in Griechenland war, habe ich mich dort irgendwie total so, es hat sich total vertraut angefühlt alles, einfach weil es natürlich sehr nah unserer Kultur auch ist.
auch nochmal eine ganz andere Facette, die du jetzt gerade aufgemacht hast, in die ich jetzt nicht reingehen werde. Aber eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, bevor ihr da angekommen seid, ist auch etwas, was ganz wenige Menschen auf der Welt jemals erleben werden, ist diesen Militärkorridor für den Suezkanal, vor dem Roten Meer, den ja mittlerweile gibt, wegen der Piraterie, die da ist.
Ja, das ist aber nicht der Suezkanal, sondern das ist der Golf.
Nee, sorry.
Also genau. Das ist quasi wegen dem Suezkanal, fahren da alle durch, eben da am Horn von Afrika. Aber ja, es ist sehr interessant. Ich beschreibe ja auch im Buch ein bisschen diese Geschichte von Somalia und diese Piraterie und woher das alles kommt. Aber ja, es gibt eben einen so einen Korridor, der da eben durchführt, vorbei an Somalia, wo man sich relativ mittig quasi diesen Golf von Aden aufhalten soll. Und der ist überwacht und da ist extrem viel Militärpräsenz, was man dann auch merkt, wenn man in Djibouti ankommt, weil dort die ganzen Militärs aus den USA, aus Frankreich, aus China, glaube ich, auch stationiert sind. Und ja, da hat uns auch tagsüber dann immer mal wieder dieses japanische Militärflugzeug kurz abgecheckt, hat uns kurz gefragt, hey, alles klar bei euch? Habt ihr irgendwas Komisches gesehen? Wenn ja, wir sind hier die ganze Zeit in der Luft, gebt uns Bescheid. Die schauen da, dass da nichts Blödes mehr passiert und dass eben keine Piratenüberfälle mehr gibt und haben das auch mittlerweile ziemlich eingedämmt. Aber die Geschichte ist auch komplex. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzulesen, und ich beschreibe es in meinem Buch auch ein bisschen.
Ja. Und das ist total krass, weil du hast diese Erlebnisse, die ihr gehabt habt. Also wir sprechen ja jetzt auch nur über die mehr oder weniger über die positiven Erlebnisse, ne? Du schilderst ja in deinem Buch auch die anstrengenden Momente, die zwischenmenschlichen Momente, auch die gefährlichen Momente, ne? Ich habe ja vorhin gesagt, wo das Deck voller Blut gewesen ist, mehrmals, weil irgendwelche Füße irgendwie abgerissen, aber ne? Also all das gibt es ja halt eben auch und wir könnten jetzt natürlich nochmal 3 Stunden sprechen und würden nur die Hälfte besprechen. Also es ist deutlich mehr als eine Stunde geworden, dieses Gespräch. Lass uns langsam zum Schluss kommen. Also an der Stelle auch schon mal vielen Dank, dass du so viel Zeit überhaupt mitgebracht hast. Dieses Gefühl der letzten Seemeilen nach Frankreich, das mal am Anfang und dann später nochmal auch dieses Gefühl, wieder in der Heimat zu sein. Wie ist das gewesen, wieder in Frankreich anzukommen?
Also ich muss sagen, dass diese letzten Meilen für mich nicht so entscheidend waren, glaube ich, und sich das auch ein bisschen unwirklich angefühlt hat und man da gar nicht so, man konnte dem Moment gar nicht so die Bedeutung geben, die er eigentlich hatte. Okay, wir laufen jetzt in den letzten Hafen ein, das ist der Hafen, wo wir damals aufgebrochen sind, auch mit diesem neuen Schiff. Das war schon natürlich irgendwie absurd und man hat den Ort gesehen, mit dem man zu dem Zeitpunkt quasi vor 4 Jahren verlassen hat. Und es sah alles irgendwie noch ungefähr gleich aus und wir laufen in den Hafen ein und da stehen immer noch Schiffe, die damals da schon standen und die Angler, die da stehen und fischen an der Hafeneinfahrt. Also es war schon irgendwie surreal, aber auch nicht so richtig greifbar, dass das jetzt einfach so der End ist. Ich glaube, für mich war das viel mehr diese ganzen letzten Wochen. Ich hatte da oft so melancholische Momente oder sowas, wo ich halt so gemerkt habe, okay, das geht jetzt im Ende zu und das sind jetzt so die letzten Etappen und das ist jetzt die letzte Nachtfahrt mal oder die letzte mehrtägige Etappe und ja, immer wieder so Momente, wo man gemerkt hat, ah, das sind so letzte Male, drum waren es eher so diese letzten Wochen, glaube ich, und das ist auch das Schöne am Segeln, dass man halt sich so langsam fortbewegt und wie wir quasi auch langsam unsere Heimat verlassen haben und langsam immer weiter weggesegelt sind, sind wir auch langsam und stetig wieder zurückgesegelt. Drum war das so ein ganzer Prozess des Ankommens. Es war nicht so, okay, ich steige in den Flieger und auf einmal bin ich wieder in Münchner Flughafen und das kennt man ja. Also ich kenne das von Flugreisen. Da ist man manchmal so ein bisschen, boah, irgendwie auf einmal in so eine neue Welt gebeamt oder irgendwie zurück und es fühlt sich total surreal an und komisch, aber dieser Ankommensprozess war von dem her eigentlich so sehr natürlich und dadurch, dass es so langsam war, auch genug Zeit, um das alles so ein bisschen zu verarbeiten. Aber dieser letzte Tag, dann wirklich da in den Hafen einzulaufen, ja, irgendwie nicht so greifbar, wie bedeutend der Moment vielleicht dann eigentlich war, aber war natürlich irgendwie auch krass, dann das letzte Mal die Line festzumachen und zu wissen, man fährt jetzt erstmal nicht mehr raus.
Ist man auch vielleicht ein bisschen übersättigt gewesen von diesen vielen Erlebnissen und Momenten? Weil ich erinnere mich, ich frage die Frage so, weil ich erinnere mich, ich glaube, als ihr in Marokko angekommen seid und die allererste große Überfahrt gehabt habt, oder die längste Überfahrt, da habt ihr eine Flasche Champagner aufgemacht, weil ihr euch bewusst wart oder als ihr den ersten
Teil Atlantik war das, ja.
Genau, da habt ihr die Champagnerflasche aufgemacht, weil ihr euch bewusst war über die Bedeutung des Moments. Und zum Ende der Reise wurde das nicht so gefeiert.
Ja, oder wir haben
auch
das...
Nicht weil es aber, ne, oder weil es schade war, dass es vorbei war. Aber es ist ja so fortlaufender Prozess. Ist man vielleicht ein bisschen übersättigt, ja, an diesen Erlebnissen?
Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube eher, also wir haben das schon in irgendeiner, wir haben es nicht richtig gefeiert, unsere Ankunft, aber unsere Ankunft war auch mit viel positiven Gefühlen verbunden. Also wir hatten...
Muss ja nicht, ne? Also kann ja auch was nicht, also kann ja auch, oder war es mit Traurigkeit verbunden? Weil man manchmal, es liest sich ja so, dass es so fließend ist, weil es so dann irgendwie auch so, es schien auch in dem Buch so, als wenn es relativ hektisch war. Ihr müsstet ganz schnell wieder zurück und dann wieder zurück. Wann ist die Reise wirklich zu Ende gewesen? Das kommt nicht so rüber.
Ja, das ist, also diese Ankunft in Port Saint-Louis-du-Rhône war nicht die Ankunft, weil wir waren dann dort, wir hatten ja immer noch unser Schiff dort und da war ja noch ein riesen Rattenschwanz dran, bis die Reise wirklich so hingehend abgeschlossen war. Von dem her war dieser Tag, irgendwie kann man den Tag nicht so klar benennen, aber auf jeden Fall war auch eine Freude und ist auch eine Last von uns gefallen und auch schon so... Tim und ich haben uns dann schon auch angeschaut und haben uns gesagt, Alter, we fucking did it, Alter. Wir sind jetzt hier wirklich einmal rum um die Welt gesegelt, haben genau das gemacht, was wir uns damals einfach so stumpf in den Kopf gesetzt haben, obwohl wir gar nicht wussten, was es eigentlich bedeutet. Und jetzt stehen wir hier und sind irgendwie ganz andere Menschen und es ist so wahnsinnig viel passiert. Und wir haben so viele tolle Menschen kennengelernt auf der Reise und so viel Tolles erlebt und sind so Wassermenschen geworden und also Dinge, die uns damals nie klar waren, als wir irgendwie die Idee noch hatten. Und von dem her war das dann schon auch irgendwie so ein, war das schon auch richtig schön, dass wir das Ziel erreicht hatten, quasi, was wir uns gesteckt hatten. Und dann danach eigentlich wir sind dann erstmal nach Hause gefahren, ganz schnell, um halt Hallo zu sagen zu Friends and Family und sind dann aber nochmal zurück zum Schiff gefahren nach einer Woche, um dort halt alles vorzubereiten, haben auch nochmal Arbeit am Schiff gemacht, um es dann für den Verkauf ready zu machen. Dann war eigentlich da dann Tschüss zu sagen, quasi als die Aria dann an Land stand und wir unser ganzes Zeug draus geräumt haben und dann quasi das letzte Mal das Boot zu verlassen, zuzuschließen, ins Auto zu steigen und aufzubrechen nach Hause. Das würde ich sagen, war das absolute Ende quasi dieser Reise. Obwohl ich mich natürlich danach dann beim Buchschreiben und sowas nochmal viel damit beschäftigt habe. Und das irgendwie auch noch, war auch wieder das Buch zu vollenden. Und das war auch wieder so ein bisschen so ein Stück, okay, der Abschnitt schließt sich jetzt komplett. Aber ja, ich glaube, dieses Aufbrechen vom Schiff damals und der Aria quasi Ciao zu sagen, war schon ein großer Moment irgendwie. Ein schöner Moment und auch ein trauriger Moment.
Das kann ich mir vorstellen. Also es gibt ja Reisen, da ist man froh, dass sie vorbei sind. Und es gibt Reisen, da ist man traurig, dass sie vorbei sind. Und es gibt am besten, das sind die besten Reisen, wenn beides stattfindet.
Auf jeden Fall beides. Bei uns auch wir waren schon, ich würde sagen, wir waren froh darüber, dass wir es geschafft haben und dass es auch vorbei war quasi und dass jetzt was Neues beginnt.
Ist auch sowas von der Last angefallen, dass man einfach, ja, dass man hat ja auch eine Verantwortung gegenüber, also dem anderen gegenüber.
Auf jeden Fall und wir waren beide bereit, dann jetzt was Neues zu machen und dass sich dieser Abschnitt schließt und dafür neu eröffnet. Und trotzdem natürlich voll das weinende Auge, weil man weiß, man lebt jetzt nicht mehr auf dem Wasser und diesen ganzen, ja, was zu Alltag geworden ist, was aber überhaupt nicht normal ist, was ein Riesenprivileg ist, ist halt jetzt dann nicht mehr der Alltag, sondern jetzt kommt was Neues. Und darauf habe ich mich mega gefreut und ich bin auch, also es hat sich auch bewahrheitet. ich mag mein Leben auch heute, aber es ist natürlich anders und ja, ist natürlich immer so ein kleines weinendes Auge auch dabei.
Wenn du jetzt so mit 14, 15, 16, was wolltest du damals werden? Wie hast du dir das Leben nach dem Abi ausgemalt?
Bei mir war tatsächlich ganz, ganz früh diese, okay, warte mal, ich weiß nicht, ob ich damals schon wollte, aber als Kind, ich habe ganz viel gezeichnet früher als Kind, ich wollte immer Autodesigner beim BMW werden. Heute total off. Ich habe weder noch eine Faszination für Autos noch, leider zeichne ich auch nicht mehr wirklich viel oder eigentlich gar nicht mehr. Das war früher mal mein Berufswunsch. Danach hatte ich dann eigentlich keinen so konkreten mehr und relativ früh tatsächlich hatte ich diesen Traum, ich will die Welt sehen. Das war bei mir schon ganz früh in den ersten Schuljahren, so auf dem Gymnasium, wusste ich eigentlich schon nach dem Abi will ich eine große Reise machen. Noch nicht mit so, dass es solche Ausmaße vielleicht annehmen würde, aber schon, ich will weg, ich will irgendwie raus aus dem, was ich hier kenne und was sich gewohnt anfühlt. Ja, also das war relativ früh klar.
Cool, und du hast es geschafft, du hast die Welt gesehen und du hast dabei richtig krass viel erlebt. Und ich finde das eine wahnsinnig tolle Geschichte und eine wahnsinnig mutige Geschichte, vor allem halt mit 18 sowas zu machen. Empfindest du das auch so, oder?
Ja, für mich ist es irgendwie auch so, es hat sich halt so ergeben, vieles hat sich auch so ergeben.
Du bist ja halt in der Situation, für dich ist ja normal, ne? Du hast sie einfach nur gemacht, du hast ja nicht viel drüber nachgedacht, aber so rückblickend, weißt du, wie mutig das war?
Ich struggle manchmal ein bisschen mit dem Wort mutig, glaube ich, weil ich...
Habe ich schon gemerkt?
Ja, weil ich irgendwie das eine komische Bezeichnung finde, für mich selbst als mutig zu bezeichnen. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall niemand, der jetzt wahnsinnig viel Angst hat. Ich habe irgendwie nicht so vor vielen Sachen nicht so viel Angst und denke auch eher immer so an die guten Dinge, die, glaube ich, passieren können, als jetzt an die, ich male mir eher das Gute aus als das Schlechte. Drum ist es, glaube ich, so ein bisschen in meinem Natural verankert, dass ich mir irgendwie nicht so viel Sorgen mache, erstmal grundlegend.
Du machst einfach.
Aber ja, ich auf jeden Fall weiß ich, dass es irgendwie natürlich eine krasse Sache ist, die wir gemacht haben und da bin ich auch schon stolz drauf und bin saufroh, dass ich das gemacht habe, dass wir das gemacht haben und es gibt mir auch eine gewisse Gelassenheit, jetzt so, ja, jetzt einfach auch ein Studium zu genießen und hier zu sein und jetzt nicht mehr die ganze Zeit unterwegs zu sein, weil ich auch weiß, ja, was ich alles schon, ich will nicht sagen abgehakt habe, weil ich will das auch gerne alles nochmal erleben, ich gehe auch gerne nochmal mit Orcas schwimmen oder I wish, dass es nochmal passiert. Aber trotzdem, ich habe schon viele Sachen gemacht in meinem Leben, die ich mir so erträumt habe oder die ich machen wollte.
Man zehrt davon. Es ist ja auch geil, ne? Eine Wohnung zu haben und einen geregelten Alltag
Absolut.
Zu haben.
Absolut.
Und also, aber das findet, das weiß man aber auch erst, wenn man halt das andere auch erlebt hat.
Ja, absolut. Also diesen Komfort auch. Den habe ich sehr zu schätzen gelernt und ich immer noch genieße ich es einfach in die Dusche zu steigen und da kommt warmes Wasser raus. Es ist einfach wir hatten sehr wenig Komfort in diesen Jahren. Wir haben auch viel verzichtet, auch um diese ganzen, ja, sehr besonderen Sachen halt zu erleben und zu sehen und zu durchleben, aber war natürlich auch mit Verzicht verbunden.
Ja, das glaube ich. Du hast das Buch geschrieben, ihr habt diese krasse Reise erlebt. Wie geht's weiter?
Wie geht's weiter? Ja, was tatsächlich gerade noch ansteht, während mein Projekt dieses Buch war, hatten wir auch immer vor, einen Film zu machen. Und das war so ein bisschen Tim sein Ding, was der in der letzten Zeit gemacht hat. Der hat an einem Film gearbeitet. Wir haben ja immer noch diese ganzen Aufnahmen. Und hoffentlich, wir sind gerade daran, dass das Ding irgendwie ins Kino kommt. Hoffentlich kommt nächstes Jahr vielleicht ein Film von uns ins Kino. Drum steht das gerade an und sonst genieße ich mein Studentenleben. Ich arbeite in einem Café und ja, mache ein bisschen mein Ding hier. Ich freue mich auf die Wintersaison, ich freue mich jetzt auf Skitouren gehen und ja, mal schauen, was die Zukunft noch bringt. Ich glaube irgendwie auf langfristig gesehen zieht sie mich schon wieder vielleicht ans Meer, aber ich kann noch nicht so genau sagen, wo und wie und wann. Gerade bin ich happy in Innsbruck und ja, freue mich eigentlich auf alles, was kommt.
Mega, mega. Ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Erfolg. Ich hoffe, da kommt vielleicht irgendwann nochmal ein Buch oder so, weil ja, das hast du auf jeden Fall wirklich drauf. Und es hat...
Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn jemand, der hier zugehört hat, sich dieses Buch holt, weil da eigentlich alles drin steckt, was ich so sagen will über diese Reise. Und auch, ich glaube, wenn man das Buch liest, dann versteht man mich ein bisschen mehr und versteht auch ein bisschen mehr, was das so mir bedeutet hat und ja, was alles so passiert ist. Drum, ja, ich freue mich immer, wenn irgendwer das Buch liest, und ich freue mich auch, wenn mir wer schreibt, wie er es gefunden hat, und ja, freue mich über Feedback.
Ja, also Segeljungs, zwei Freunde, drei Ozeane und null Ahnung. Zumindest am Anfang. Wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ich habe es in den Shownotes verlinkt. Man kann es überall kaufen. Holt es euch, liest es euch, hinterlasst eine Bewertung. Hat eine sehr gute Bewertung übrigens. Also bin ich der Einzige, der das so sieht. Und ja, vielen Dank, dass du dir statt einer Stunde heute über 2 Stunden genommen hast.
Ja, 2 Stunden, und, ey.
Wir könnten wahrscheinlich noch viel länger sprechen. Es gibt viele Geschichten, die wir gar nicht angesprochen haben, aber dafür gibt es halt eben, wie gesagt, dieses Buch. Vincent, ich danke dir vielmals.
Danke, Sebastian, hat mega Bock gemacht. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und ja, vielen Dank an jeden, der zugehört hat.
So lange, ne? Also, bis dann, tschüss.
Ciao, ciao.